Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich begrüße Sie. Erst waren die Felder zu nass, um auszusehen. Dann fehlte die Sonne, als sich im Getreide die Körner füllen sollten. Und danach plagten sich die Landwirte mit einer Ernte im Stop-and-Go herum, weil der Regen es erschwerte, das Getreide trocken einzubringen. Zum Klimatag im Deutschlandfunk diskutieren hier gleich zwei Agrarexperten, Johann Meierhöfer vom Deutschen Bauernverband und Pierre Johannes vom Naturschutzbund Deutschland, wie sich die Agrarunternehmen künftig aufstellen sollten. Außerdem stellen wir Ihnen vor, wie sich Fehlanpassungen an den Klimawandel verhindern lassen. Und im Selbermacht-Tipp geht es um die Dämmung der obersten Geschossdecke. Die lässt sich nämlich tatsächlich relativ preisgünstig selbst in die Hand nehmen.
Deutschlandfunk, Klimatag. So geht Klimaschutz.
Die jetzige Getreideernte fällt deutlich niedriger aus. Bei der Vorstellung seiner Erntebilanz bekannte der Präsident des DBV, des Deutschen Bauernverbandes, freimütig, dass die Klimaerwärmung den Landwirten zu schaffen macht. Wie sich Tierhalter und Ackerbaubetriebe in Zeiten von Klimaerwärmung und Verlust von Artenvielfalt zukunftsfähig aufstellen können, das wollte ich von den Agrarexperten Johann Meierhöfer vom DBV und Pierre Johannes vom Naturschutzbund Deutschland wissen. Aber zuerst habe ich Johann Meierhöfer gefragt, ob sich die Landwirte überhaupt noch auf ihre Wettererfahrung verlassen können.
Die herkömmliche Wettererfahrung wird zunehmend weniger helfen. Wir haben in vielen Regionen deutlich vorgezogene Erntetermine. Wir haben auf der anderen Seite deutlich spätere Aussaattermine. Wir haben schneller Temperatursummen erreicht, um die Fruchtarten reif zu bekommen. Es hat sich viel verändert und dementsprechend muss man sich anpassen und muss sich ein bisschen mehr auf die neuen Umstände einstellen.
Ein Mittel, die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen, ist ja das Renaturierungsgesetz, was auf EU-Ebene jetzt auch beschlossen und in Kraft gesetzt worden ist. Das ist ja beim Deutschen Bauernverband auf großen Widerstand gestoßen. Die Umweltverbände dagegen sehen ein großes Potenzial darin. Was lässt sich zum Beispiel mit Moorwiedervernässung erreichen oder mit Wiesen und Weiden, die weniger gedüngt werden, Herr Johannes vom Naturschutzbund Deutschland? Oder eben, was lässt sich nicht erreichen, Herr Meierhöfer? Aber erstmal Herr Johannes, bitte.
Es gibt nicht unbegrenzt viele Möglichkeiten in der Landwirtschaft, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Und ein Großteil der Emissionen stammt eben neben der Tierhaltung aus den landwirtschaftlich genutzten Mooren. Und wenn Sie sie wieder vernässen, die Wasserstände anheben, dann wird weniger Treibhausgas emittiert. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Agrarproduktion am Ende. Aber aus Naturschutz- und Klimaschutzsicht wäre das ein großer Gewinn.
Jetzt wird ja auch gesagt, da lässt sich ja auch eine Art von Landwirtschaft betreiben, Herr Meierhöfer. Also was lässt sich erreichen oder nicht erreichen durch Naturwiederherstellung?
Naja, durch Naturwiederherstellung lässt sich auf dem Papier immer erst einmal sehr viel erreichen. Wenn man sich dann aber in die Praxis begibt, also ins echte Leben, dann stellt man fest, dass zur Wiedervernässung von Mooren zum Beispiel auch der Verlust von vor einigen Jahrzehnten mühsam abgerungener Agrarflächen gehört. Für die Landwirte lässt sich damit erst einmal relativ wenig gewinnen, denn die Paludikulturen, die immer wieder angepriesen werden als ein völlig neuer Erwerbszweig, für die hat sich nach wie vor kein wirklicher Markt gebildet. Gelingt es uns, das zu ändern? Und wird es ein wirklicher Wirtschaftszweig, dann denke ich, dass jeder Landwirt, der rechnen kann, sofort einsteigen wird.
Pierre Johannes vom NABU, also zu viel Risiko für die Landwirte, die Sie denen zumuten?
Ja, am Ende ist es eine Abwägung. Wir sehen ja, dass wir, um die Klimaziele einzuhalten, auch Taten folgen lassen müssen. Und wir haben auf der einen Seite zwar das wirtschaftliche Interesse von Landwirten und in vielen dieser Moorregionen sind eben sehr produktive Grünlandstandorte. Das heißt, dort wird sehr viel Milch produziert. Das heißt, es hat eine reale Auswirkung auf die Wirtschaft. Wir reden über 1 Million Hektar. Das ist nicht nichts. Das wird eine Auswirkung haben. Aber gleichzeitig können wir ja nicht sagen, dass die wirtschaftlichen Interessen eben wichtiger sind als die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben. Und wir haben nicht unbegrenzt viele Mittel, dies zu erreichen. Und wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir auch an die Moorflächen ran. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das muss ein stufenweiser Prozess sein. Und das muss natürlich, soweit es geht, im Einklang mit der Landwirtschaft geschehen. Auch wenn man sagen muss, ja, solange die Paludikulturen noch nicht die Marktreife erreicht haben und die Alternativen dann eben nicht vorhanden sind, dann wird das ein schmerzhafter Prozess.
Die Tierhaltung macht beim Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasen doch einen ordentlichen Teil aus. Einmal in Form von Lachgas beim Ausbrüngen von Gülle und Mist. Die kommt vor allen Dingen aus der Intensivtierhaltung von Schwein und Geflügel. Und das zweite wichtige Treibhausgas ist Methan, also Lachs ausgedrückt, die pupsenden Rinder. Welche Schrauben ließen sich hier in der Landwirtschaft zugunsten des Klimaschutzes drehen? Herr Meierhöfer?
Die meiste Gülle wird inzwischen sehr bodennah ausgebracht bzw. sogar direkt in den Boden eingearbeitet. Da hat man natürlich deutlich weniger Emissionen. Bei den Kühen, die Diskussion über Methan ist durchaus divers. Es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, wir haben hier ein Problem. Es gibt andere ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, ja, es ist aber ein schnell abbaubares Gas, also haben wir eigentlich kein Problem. Ich glaube, es ist auch in der Tierhaltung mal an der Zeit, sich zu überlegen, ob man denn tatsächlich glaubt, man kommt mit null Emissionen aus.
Aber würden es weniger Tiere vielleicht tun?
Ja, klar würden es weniger Tiere tun, aber dann haben wir weniger organischen Dünger, dann müssen wir mehr Erdgas zu anorganischem Dünger verarbeiten und nichts, was wir tun, bleibt ohne Folgen.
Also wir haben natürlich nichts davon, wenn wir Tierhaltung in Deutschland reduzieren, aber dann Fleisch importieren beispielsweise. Das heißt, es geht schon auch darum, am Verbrauch zu drehen, also Anreize dafür zu setzen, dass weniger Fleisch und tierische Lebensmittel im Allgemeinen verbraucht werden. Und dann ist das ganz klar so, dass weniger Tiere auch besser sind fürs Klima.
Geht es eigentlich auch kleiner, also zum Beispiel mit anderen Maßnahmen im aktuellen Ackerbau?
Ja, also natürlich geht es auch eine Nummer kleiner. Es gibt technische Lösungen dafür, um Dünger herzustellen, der bei der Lachgasemission, also beim Verlust von Stickstoff in die Luft, besser dasteht. Das ist allerdings teurer. Und wir haben momentan leider wieder sehr, sehr niedrige Erzeugerpreise. Natürlich fällt es schwer, hier herzugehen und zu sagen, ich kaufe jetzt einen relativ exklusiven Dünger, um auf diese Weise Lachgasemissionen einzusparen. Aber technisch wäre das möglich.
Herr Johannes, haben Sie noch weitere Ideen beim Naturschutzbund, was sich jetzt auf dem Acker ändern könnte?
Ja, beispielsweise könnte man sich verstärkt darum kümmern, Kohlenstoff im Boden zu binden. Oft ist es ja so, dass zwischen zwei Kulturen dann der Boden brach liegt. Und das kann man zum Beispiel mit Zwischenfrüchten ausfüllen, sodass der Boden immer bedeckt ist. Das ist zum einen Erosionsprävention und zum anderen haben sie immer eine Durchwurzelung des Bodens. Und dadurch haben sie immer auch organische Masse im Boden und sie erhöhen mittelfristig den Anteil von Organik im Boden und damit den Humusgehalt. Und das ist eine ganz zentrale Maßnahme auch in der Klimawandelanpassung. Wir sehen ja, dass unsere Böden immer schlechter in der Lage sind, einmal mit Dürren klarzukommen, weil sie den Pflanzen nicht mehr genug Wasser zur Verfügung stellen können, also das Wasser nicht lang genug speichern können und gleichzeitig bei Starkregen dieses Wasser auch nicht schnell genug aufnehmen können. Das Wasser fließt oberflächlich ab, führt zu Erosion und, wie wir es in diesem Jahr auch mehrmals gesehen haben, in Deutschland zu Überschwemmungen. Und der Verlust an organischem Material im Boden, der Humusverlust, ist auch darauf zurückzuführen, dass die Fruchtfolgen, also das Anbauspektrum der Kulturpflanzen, immer enger geworden ist.
Herr Meierhöfer, ist das immer enger geworden?
Ja, das ist, wenn man die letzten 40, 50 Jahre anschaut, in der Tat immer enger geworden. Wir haben einige Sommerungen verloren. Also früher hatten wir in Deutschland wesentlich mehr Haferanbau. Wir hatten mehr Leguminosenanbau generell. Also auch Erbsen, Bohnen etc. pp. Das ist etwas, was viele Seiten, also die Bundesregierung, das BMEL, auch wir durch Engagement in Projekten versuchen seit Jahren zu ändern. Da tut sich auch was. Nach unserem Geschmack nicht genug, aber es bewegt sich. Ich denke mal, da sind wir uns mit dem NABU einig. Auch das, was der Kollege gerade angemerkt hat bezüglich der Bodenbedeckung, auch da ist in der Landwirtschaft eine Bewegung im Wachsen.
Gleichzeitig ist aber der Absatz von Glyphosat, was wiederum alles Grün auf dem Feld vernichtet, gestiegen.
Ja, das ist halt die logische Konsequenz. Wenn ich möglichst wenig Boden bewegen möchte und ich möchte relativ viel Bewuchs drauf haben, dann muss ich den Bewuchs einige Male im Jahr, also in der Regel mindestens einmal im Jahr, wenn ich eine Aussaat mache, in einen Zustand versetzen, dass die Hauptfrucht entsprechende Konkurrenzkraft entwickeln kann, um später dann den anderen Wuchs, also die Bodenbedeckung, so lange zu unterdrücken, bis sie sich durchsetzt. Ich sage jetzt nicht damit automatisch, dass es dazu zwingend Glyphosat braucht, nur eine permanente Bodenbedeckung, ohne etwas zu haben, was diese Bodenbedeckung gelegentlich auch mal unterbricht oder in einen Zustand bringt, in der sie keine Konkurrenzkraft mehr entfalten kann gegenüber der Hauptfrucht, ist halt schwierig.
Ist das so, Herr, aus Sicht des NABU?
Also in Teilen muss ich da dem Herrn Meyer-Höfer recht geben. Es ist natürlich, die Biobetriebe zeigen, dass es auch anders geht. Die machen das eben mit dem Pflug oder in der wendenden Bodenbearbeitung. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass es in der Tat, es sind wenige, aber es gibt Betriebe, die nicht wendend arbeiten, also nicht mit dem Pflug arbeiten und gleichzeitig ohne Glyphosat auskommen. Wir reden hier über Entwicklungen, die kann man nicht übers Knie brechen. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen den Betrieb so umstellen, dass sofort dorthin kommen. Das ist vollkommen klar. Wir sehen allerdings, Herr Meyer-Höfer sagt, ja, da tut sich etwas zwischen Früchte, Fruchtfolgen. Ja, aber es ist nicht schnell genug. Wir sind mitten in der Klimakrise. Wir sind nicht mehr in der Zeit, wo wir sagen, das wird jetzt irgendwann in 10, 20 Jahren auf uns zukommen. Wenn wir die letzten 5, 6, 7 Jahre Revue passieren lassen, hatten wir fast keine normalen Jahre mehr. Wir sind die ganze Zeit gependelt zwischen Dürre, Hitze, zu viel Regen, bis hin zu Hochwasser. Und es ist leider so, dass das in Zukunft höchstwahrscheinlich noch weiter zunehmen wird. Das heißt, die Anpassungsgeschwindigkeit, mit der wir unterwegs sein müssten, trägt dem aktuell noch keine Rechnung.
Die Wissenschaftler, die Agrarökonomen sind sich einig, bei der nächsten EU-Agrarreform sollten Landwirte die Subventionen nicht mehr allgemein erhalten, sondern nur noch für Umweltleistungen, also für Dinge, die dem Klimaschutz, ausdrücklich dem Klimaschutz dienen, ausdrücklich dem Erhalt der Artenvielfalt, und beides bedingt sich ja gegenseitig. Herr Meyer-Höfer, was bedeutet das für Landwirte? Ist das ein gangbarer Weg?
Das kommt auf die Maßnahmen an und auf die Vergütung, würde ich sagen. Jede Maßnahme, die entsprechend vergütet wird, wird von den Landwirten angenommen werden. Jede Maßnahme, die unterm Strich nicht dafür sorgt, dass ein Beitrag zum Betriebseinkommen geleistet wird, wird nicht angenommen. Und dementsprechend werden wir dann erleben, dass viele Landwirte aus der Agrarförderung aussteigen werden. Sicherlich nicht auf den etwas schlechteren Standorten, weil auf den etwas schlechteren Standorten ist es tendenziell immer ein prozentual höherer Anteil am Betriebseinkommen. Aber auf den Gunststandorten ist es dann am Ende einfach eine Frage von zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dabei geht es, und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, dabei geht es nicht darum, dass man sich mit dem, was man da tut, dumm und dusselig verdient. Die Einkommenssituation bei den meisten Landwirtschaftsbetrieben ist trotz der beiden letzten guten Jahre über die letzten 10 Jahre nicht besonders gut. Und hier immer mehr Bedingungen zu stellen, das kann man machen. Es sind öffentliche Gelder. Aber man muss sich halt auch nicht wundern, wenn die Landwirte dann sagen, okay, das ist ja schön und gut, aber es rechnet sich nicht, weil die Einschränkungen, die ich hier habe, die bremsen mich in der Produktion so stark ein, dass ich weniger Markterlöse habe und am Ende bleibt weniger übrig.
Was sagt der NABU dazu?
Ja, das aktuelle System der Agrarsubventionen, also in erster Linie sind das ja die Direktzahlungen, die Landwirte pauschal bekommen, haben ja den Strukturwandel auch nicht aufgehalten. Also das Höfesterben, die abnehmende Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben geht ja immer weiter. Das heißt, das ist eigentlich kein gutes Argument zu sagen, wir brauchen Zahlungen ohne Bedingungen, damit es den Betrieben gut geht. Im Gegenteil, im Zuge der Bauernproteste in diesem Winter wurden ja beachtliche Mengen an Auflagen, die an den Erhalt von EU-Subventionen geknüpft wurden, über Bord geschmissen. Deutschland erhält jedes Jahr ungefähr 6 Milliarden Euro aus dem EU-Topf für die Landwirtschaft. Und als Gesellschaft muss man sich da schon die Frage stellen, sind wir eigentlich bereit, das zu finanzieren, wenn die Biodiversitätskrise ungebremst weitergeht, wenn die Klimakrise auch nicht im Griff ist und die Landwirtschaft Geld dafür bekommt, dass sie einfach nur Landwirtschaft macht. Ich glaube, es ist durchaus legitim, diese Frage auch nochmal zu stellen und die zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel zu 100% für die Erbringung von ökologischen Leistungen zu verwenden.
Wie stellen sich Landwirte in Zeiten von Klimaerwärmung und Verlust von Artenvielfalt am besten auf? Vorab aufgezeichnet diskutierten dazu Johann Meyer-Höfer vom Deutschen Bauernverband und Pierre Johannes vom Naturschutzbund Deutschland.
Wie lässt sich Klimaschutz durch die Politik wirksam fördern? Allein ein Verbot reiche nicht, um eine nennenswerte CO2-Minderung zu bewirken, stellt jetzt eine Forschergruppe unter Beteiligung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung fest. Es brauche zusätzlich eine Kombination aus Steuer- und Preisanreizen. Auch die Entscheidungen, wie sich Gesellschaften sinnvoll an die Klimaerwärmung anpassen können, die will wohl bedacht sein. Wissenschaftler sprechen von Maladaption, Fehlanpassung, wenn es schief geht. Lisa Kuhner hat sich angeschaut, wie sich diese verhindern lässt.
Überflutungen oder der Anstieg des Meeresspiegels. Menschen auf kleinen Inseln im Pazifik gehören zu denjenigen, die den Folgen des Klimawandels am meisten ausgesetzt sind. Auf der Vanua-Levu-Insel in Fidschi wurden darum Dämme gebaut, die die Bevölkerung schützen sollten. Funktioniert hat das nicht. Es ist sogar nach hinten losgegangen. Zum einen konnten die Dämme die Bevölkerung nicht effizient vor dem Meer schützen. Und noch schlimmer, wenn es auf der Insel stark regnete, floss das Regenwasser auch nicht mehr gut ab und führte darum zu Überschwemmungen. Das ist ein Beispiel für sogenannte Fehlanpassung an die Klimakrise. Der Fachbegriff dafür ist Maladaptation. Tabea Lissner forscht seit Jahren zu Klimaanpassung und hat am letzten Bericht des Weltklimarats IPCC dazu mitgearbeitet. Sie sagt:
Unter Anpassung verstehen wir Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, die Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel zu reduzieren. Und über Fehlanpassung spricht man dann, wenn solche Maßnahmen die Anfälligkeit gegenüber Klimaveränderungen erhöhen.
Anpassung an den Klimawandel wird immer wichtiger, unter anderem um Menschen während der Erderwärmung vor den Folgen von Dürren oder Hochwassern zu schützen. Die Bundesregierung hat deshalb auch ein Klimaanpassungsgesetz erarbeitet, das Anfang Juli 2024 in Kraft getreten ist. Fehlanpassung kann jedoch im ungünstigsten Fall den Klimawandel verschlimmern, meint Theresa Geidel. Sie forscht mit dem EU-Forschungsprojekt Regional Pathways to Climate Resilience, kurz Regilience, dazu und erklärt.
Ein sehr klassisches Beispiel für Fehlanpassung ist eigentlich die Verwendung von Klimaanlagen, weil dadurch Menschen kurzfristig Schutz vor Hitze geboten wird in Innenräumen. Aber wenn man Messungen um die Gebäude herum vornimmt, wird schnell klar, dass sich eigentlich die direkte Umgebung stärker aufheizt.
Der Hintergrund: Während Räume mit Klimaanlagen angenehm heruntergekühlt werden, heizt sich die Umgebung durch die Abwärme dieser Anlagen auf. Wenn die Klimaanlagen dann noch mit fossilem Strom betrieben werden, führen sie zu mehr schädlichen Emissionen. Klimaanlagen seien darum langfristig keine gute Anpassungsmaßnahme. In vielen Bereichen, beispielsweise in Krankenhäusern, sind sie trotzdem notwendig. Ihre Vorteile sowie negative Auswirkungen müssen jedoch sorgfältig abgewogen werden. Das zeigt ein Grundproblem. Anpassung an die Klimakrise und damit auch Fehlanpassung ist komplex. Sehr viele Faktoren müssen mit einbezogen werden. Oftmals gibt es widersprüchliche Bedürfnisse und Ziele. Im Bereich Küstenschutz beobachtet IPCC-Forscherin Tabea Lissner Fehlanpassungen besonders häufig. Und auch bei Bewässerungssystemen in der Landwirtschaft sieht sie regelmäßig Anpassungsprobleme.
Es ist natürlich klar, dass jetzt schon, aber auch mit fortschreitendem Klimawandel, Bewässerung unerlässlich sein wird für die Ernährungssicherheit. Es ist aber auch so, dass es zu einer Übernutzung von Grundwasser kommen kann, sodass der Grundwasserspiegel sich absenkt oder die Böden versalzen werden.
Besonders problematisch ist Fehlanpassung bei gebauter Infrastruktur. Die ist normalerweise für Jahrzehnte ausgelegt. Läuft da etwas falsch, kommt es schnell zu sogenannten Lock-in-Effekten. Lissner erklärt, was damit gemeint ist.
Wenn wir ein Gebäude bauen, dann planen wir das ja für die nächsten 50, 60 oder noch viel, viel mehr Jahre. Das heißt, wenn wir so große Infrastruktur bauen, dann kann das eben dazu führen, dass bestimmte Maßnahmen einfach festgeschrieben sind, die dann wahnsinnig schwierig oder wahnsinnig kostspielig sind, wieder zurückzubauen oder anzupassen.
Wie groß die Schäden durch falsche Anpassung sind, lässt sich nur schwer beziffern. Auch weil die Verantwortlichen nicht gerne offen darüber sprechen, meint Theresa Geidel. Im Rahmen des EU-Forschungsprojektes Regilience hat sie sich auch damit beschäftigt, wie Fehlanpassung verhindert werden kann. Mit ihrem Team hat sie eine Checkliste mit 17 Punkten ausgearbeitet, die dabei helfen, dass Anpassung funktioniert. Wichtig unter anderem die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. Tabea Lissner ergänzt:
Es ist unglaublich wichtig, eine flexible Planung zu haben, die diese Unsicherheiten über Klimawandel mit einbezieht, die diese unterschiedliche Szenarienbreite, wie wir sie nennen, also wirklich die ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sich das verändern könnte, mit einbezieht.
Das alles hilft, das Risiko für Fehlanpassung zu verkleinern. Aber
Fehlanpassung lässt sich nicht final verhindern. Es gibt nicht so ein Rezept, mit dem man sagen könnte, das kann man komplett vermeiden, leider.
Warnt Forscherin Theresa Geidel.
Nina Kuhner über Fehlanpassung im Klimaschutz.
Deutschlandfunk. Selber Machttipp.
Das Haus zu dämmen spart im Winter Heizkosten und in heißen Sommern Strom für die Klimaanlage oder den Ventilator. Doch der Weg dahin ist kostspielig, bevor die Rendite eintritt. Eine Einzelmaßnahme, die bereits einen guten Dämmeffekt verspricht und oft gar nicht so teuer ist, ist die Dämmung der obersten Geschossdecke, insbesondere wenn das Dach nicht gut isoliert ist. Und das Beste, hier kann der Laie Hand anlegen. Zum Klimatag im Deutschlandfunk, Ute Reckers mit dem Selbermacht-Tipp.
Zu Besuch bei Marita Becker aus Köln. Die Besitzerin eines kleinen Einfamilienhauses zeigt mir ihren Dachboden. Sie steht zwischen den Dachschrägen. Hier muss dringend eine neue Dämmung her.
Heute ist es ja nicht so warm draußen, ne? Aber bei 30 Grad habe ich hier oben mindestens 35 bis 40. Und dann haben wir es unten eben auch relativ warm.
Um besseren Schutz vor der Hitze zu haben, wollte Marita Becker ursprünglich das Dach dämmen. Aber von diesem Plan hat sie sich schnell verabschiedet.
Das kann ich mir tatsächlich nicht leisten. Das ist ein riesengroßes Dach und da liegen wir dann relativ schnell im sechsstelligen Bereich. Den Tipp habe ich auch von der Verbraucherzentrale bekommen, dass man eben auch diese Bodendämmung machen kann, so oberste Geschossdecke.
Das Dachgeschoss selber dient dann nur noch als Abstellraum.
Also ich hoffe, dass ich das vielleicht mit Hilfe von Bekannten selbst machen kann. Ich weiß, dass es solche Platten im Baumarkt geht. Ich muss mich da jetzt mal schlau machen.
Michael Pommer, Experte für Dämmungen und Dozent an der Kölner Do-It-Yourself Academy für Heimwerker, bestätigt, diese Arbeit lässt sich mit ein wenig Geschick selber machen.
Es gibt ja sogenannte Gipskartonplatten, die dann auf der Unterseite auch mit einem Glaswolle bzw. einer Steinwolle beschichtet sind. Die Materialien sind ungefähr so 4-5 cm dick. Und wenn der Dämmwert dann reicht, dann kann ich eben halt auch diese Platten direkt auf den Boden legen. Die werden dann verschraubt untereinander und verklebt. Und dann habe ich meine Dämmung und kann auf dem Material eben halt gehen und andere Sachen abstellen.
Wer keine Fertigplatten kauft, sollte als Dämmmaterial Steinwolle oder Glaswolle nehmen, weil diese Materialien nicht brennbar sind, sagt Michael Pommer.
Und das Material gibt es in Rollen zu kaufen, die man dann also wirklich mit jeder Art von Küchenmesser schneiden könnte.
Glaswolle allerdings neigt bei sehr hohen Temperaturen zu starker Rauchentwicklung. Wer nachwachsende Rohstoffe verwenden will, kann auf ökologische Holzfaserdämmplatten zurückgreifen, die von Holzfaserherstellern extra zum Dämmen von Geschossdecken hergestellt werden. Laut der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe brennen sie vergleichsweise langsam und kontrolliert ab. Bei weiteren Alternativen rät Michael Pommer von der Do-It-Yourself Academy zur Vorsicht.
Dann gibt es eben halt Styrodur, Styropor und das sind dann schon wieder Materialien, die, ich sag mal, relativ leicht entflammbar sind und die würde ich zum Beispiel für so eine Deckendämmung oder für eine Dachdämmung überhaupt gar nicht benutzen.
Wichtig für die Wahl des Dämmmaterials ist die Frage, ob der Boden begehbar sein muss oder nicht. Es gibt begehbare Dämmplatten oder die Möglichkeit, nicht begehbares Dämmmaterial mit Holzplatten abzudecken. Damit das Ganze aber auch wirklich haltbar und effizient wird, sollte der Heimwerker oder die Heimwerkerin sich helfen lassen.
Es sollte auf jeden Fall ein Fachmann zu Hilfe geholt werden, also einen sogenannten Energiefachberater, der dann auch festlegt, wie stark die Dämmung ist, wie gut die Dämmung ist, dass eine Winddichtigkeit da ist.
Ein Beispiel. Die Experten und Expertinnen der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe gehen im Durchschnittsfall davon aus, dass sich die gesetzlichen Dämmvorgaben beispielsweise mit einer 16 cm dicken Schicht aus Holzfaser oder Zellulose erfüllen lassen. Wobei das auch davon abhängt, wie dämmend die bereits vorhandene Geschossdecke wirkt. Der Fachmann oder die Fachfrau können auch beurteilen, ob ein zusätzlicher Windschutz benötigt wird, also eine sogenannte Dampfbremsfolie angebracht werden muss. Fachliche Hilfe ist außerdem notwendig, wenn man einen Teil der Kosten ersetzt bekommen will, denn es gibt eine Bundesförderung für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle. Wer kein Fachunternehmen beauftragt, sondern selber Hand anlegt, kann sich Kosten für das Material ersetzen lassen. Doch auch in diesem Fall muss ein Experte die fachgerechte Durchführung bestätigen. Alternativ lassen sich energetische Maßnahmen für das eigene Haus von der Steuer absetzen. Marita Becker ist jedenfalls froh, im Zuge ihrer Sanierungspläne die Verbraucherzentrale kontaktiert zu haben.
Also die Verbraucherzentrale, die sind sehr kompetent. Da macht man einfach einen Termin, den kann man online machen. Und geben einem Informationen über alle Möglichkeiten, die es gibt und auch alle Fördermöglichkeiten. Und die haben mir dann eben auch einen Link gegeben, wo Adressen von zertifizierten Energieberatern zu finden sind.
Eine super Investition, sagt sie.
Soweit der Verbrauchertipp von Ute Reckers. Was ist dran an der Terrorwarnung am Airbags-Flugplatz der NATO in Gelsenkirchen? Gleich ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.